Willkommen zur Premierenfolge meines Podcasts Explore Sustainability. Mein Name ist Marco Scholz. Explore Sustainability beschäftigt sich mit den Chancen und Herausforderungen, betriebliche Mobilität nachhaltig zu verändern. Wie können zum Beispiel Pendlerverkehre optimiert werden? Was macht modernes Flottenmanagement aus? Wie entwickelt sich der E-Lkw-Verkehr auf der Langstrecke? Ist die Last Mile tatsächlich schon komplett grün? Und wie gelingt es Unternehmen, ihren CO2-Fußabdruck auf Dienstreisen zu minimieren? Wenn euch die erste Folge gefällt, dann könnt ihr Explore Sustainability überall abonnieren, wo es Podcasts gibt. Mein erster Gast ist Christoph Formstein von der Barbour Beauty Group. Christoph ist Environmental Officer und on top derzeit Head of Corporate Responsibility. Er hat einen mindestens so diversen beruflichen Weg wie ich, hat nach seiner Ausbildung zum Informatikkaufmann bei der Grünenthal-Gruppe, dort in der IT Quality Assurance, angefangen und ist nach 4 Jahren beim Pharmakonzern zur Barbour Beauty Group gewechselt, wo er bereits verschiedene Aufgaben übernommen hat. Er hat damals zuerst das Qualitätsmanagement mit aufgebaut, mehrere IT-Systeme implementiert und die Einführung eines neuen Produktentstehungsprozesses begleitet. Außerdem hat er sich an der RWTH Aachen zum Six Sigma Green Belt weitergebildet. Seit etwa 6 Jahren ist er, und das seit rund einem Jahr in Vollzeit, Environmental Officer des Unternehmens und damit verantwortlich für die Realisierung der ambitionierten Umweltziele der Barbour Beauty Group. Uns trennen in Aachen rund 700 Meter Luftlinie und ich freue mich, dich für diese Premierenfolge in Berlin im sehr spacigen Podcaststudio des Neohaus Berlin begrüßen zu dürfen. Christoph, fangen wir mal mit dir persönlich an. Erzähl uns einfach mal ein bisschen über den Menschen Christoph Formstein. Was macht so ein Environmental Officer privat? Wie hast du dich vom Industriekaufmann zum Thema Nachhaltigkeit entwickelt und wie kann man sich das Leben im Hause Formstein vorstellen? Kaufst du im Unverpacktladen ein? Hast du eine PV-Anlage? Habt ihr einen Speicher?
Also zuallererst mal, Markus, ist eine Riesenehre, dass ich hier sein darf. Ich freue mich richtig, das ist eine richtig coole Location. Und wir haben ja auch schon jetzt über einen längeren Zeitraum Kontakt und es macht riesig viel Spaß, gemeinsam miteinander irgendwie sich auch zu challengen und herauszufinden, was irgendwie besser ist. Wie ist das eigentlich alles gekommen? Du bist drauf eingegangen, den Pfad, den ich bisher gemacht habe, der ist jetzt nicht unbedingt stringent auf den ersten Blick. Was sich aber durchzieht, ist im Grunde Prozesse schaffen und Datentransparenz erzeugen. Ich glaube, das ist auch elementar für Nachhaltigkeit, weil Ehrlichkeit das höchste Gut ist. Wir müssen gerade im Kontext von Nachhaltigkeit, aber im Grunde auch bei Themen wie Qualitätsmanagement, ist ja auch eine Historie von mir, und in der IT dafür sorgen, dass alle transparent wissen, was gerade Phase ist. Deswegen wirkt diese Karriere auf den ersten Blick ein bisschen chaotisch, aber die einzelnen Schritte sind immer aufeinander aufgebaut. Privat, ich fahre seit 11 Jahren Elektro, so einen alten Smart, der irgendwie mir so 110 Kilometern Reichweite jetzt nun wirklich nicht mehr Stand der Technik ist.
Pionierstatus.
Ja, ich glaube, mein Geschäftsführer hat den sogar noch irgendwie 3 Monate länger als ich gehabt.
Aber kein Smart.
Doch, also auch einen E-Smart damals privat auch gekauft. Ehrlicherweise damals gar nicht aus ökologischen Gründen. Das ist einfach viel cooler, Elektroauto zu fahren, finde ich. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, du fährst ja auch schon sehr lange Elektro, aber es ist also Schalten kommt mir so richtig Steinzeit vor. Also es ist so etwas, das man früher machen musste, weil es nicht anders ging. Und heute, wenn ich in ein Verbrennerauto einsteige, fühle ich mich immer so ein bisschen zurückversetzt in die Vergangenheit. Wir haben damals, als wir das Haus gekauft haben, 2020, natürlich auch sofort Photovoltaik, Wärmepumpen installiert. Übrigens Luft-Luft, weil das viel günstiger ist als diese großen Klötze vorm Haus. Wirklich mit einem Fokus auf Sparsamkeit und Resilienz, gar nicht mit Fokus auf unbedingt jetzt irgendwie Nachhaltigkeit wegen Nachhaltigkeit, darauf komme ich später nochmal, aber weil es eben langfristig auch einfach Geld spart. Denn wenn das einzige Argument für Nachhaltigkeit ist, dass es halt nachhaltig ist, dann wird es schwierig. Irgendwas muss auch irgendwie cooler, besser, einfacher sein. Deswegen übrigens zu deiner letzten Frage, kaufe ich nicht im Unverpacktladen. Weil es erstens nicht günstiger ist und zweitens irgendwie auch nicht cooler. Im Gegensatz, wir haben im Nachbardorf, gibt es bei uns so einen Ladenverein, so ein Non-Profit, wird von einem großen Einzelhändler beliefert und da kann ich aber 24/7 mit meiner Mitgliedskarte rein und kann da meinen Kram einkaufen. Denn auch das ist nachhaltig, weil es sozial nachhaltig ist, weil es die Struktur fördert auf dem Land. Also Shoutout an den Doro Rollesbruch.
Ja, stimme ich dir hundertprozentig zu. Ne? Also wir beide haben ja gemeinsam, dass wir in der Stadt arbeiten, aber im Dorf leben. Und die Enturbanisierung halt von Dörfern, das ist halt gerade auch in Bischmisheim, wo ich lebe, ein richtiges Problem. Als ich vor 12 Jahren in Bischmisheim eingezogen bin, hatten wir noch 2 Bäcker, zwei Banken, eine Apotheke und heute ist das alles weg. Ja, und die Menschen, die im Dorf bleiben, sind in erster Linie die, die älter sind. Die Jüngeren gehen weg. Und wenn die keine Möglichkeiten haben, in der Nahdistanz halt einzukaufen, dann führt das halt dazu, dass Dörfer noch stärker vereinsamt werden.
Das ist so. Und gleichzeitig hat da Digitalisierung und auch das, was gerade rund um Nachhaltigkeit passiert, und ganz oft ist ja Nachhaltigkeit nur ein Aspekt davon, ja, Riesenpotenziale. Also nehmen wir uns mal Amazon an. Ich meine, man kann von Amazon ja halten, was man will, aber Amazon jetzt stellvertretend für die ganzen Online-Händler, die es so gibt, das führt dazu, dass auch du zu Hause, wenn du zu Hause bist, dir alles Mögliche für morgen online bestellen kannst. Das ist ein Riesen-Benefit für Infrastruktur. Ob das gesellschaftlich gut ist, dass dadurch dann auch natürlich Geschäfte, die es noch gibt, in Bedrängnis kommen, ist eine andere Frage. Ich glaube, dass viel passiert zu diesem Thema und dass der urbane Raum gerade einen großen Infrastrukturvorteil hat, der sich vielleicht in den nächsten Jahren und Jahrzehnten auch wieder wandeln kann.
Absolut. Die Einstellung zum Thema Nachhaltigkeit, die deckt sich mit meiner auch mindestens zu 99%. Ich glaube, Nachhaltigkeit ist nur dann erfolgreich oder generell sind Veränderungen immer nur dann erfolgreich, wenn sie einfach zu handeln sind, wenn sie einen Benefit für die Partizipierenden bieten. Und da sind wir, glaube ich, im Thema Energiewende in einem Kommunikationsdefizit. Ja, weil es gibt wahnsinnig viele Vorteile durch die Energiewende. Da kommen wir sicherlich später auch noch drauf. Aber die Kommunikation dafür, die ist halt tatsächlich echt schlecht. Die Menschen verstehen immer nur, ich muss investieren, es kostet mich was. Aber sie verstehen nicht, was das für Benefits in der Zukunft für sie bedeuten kann.
Und ich glaube, das ist natürlich so. Und vielleicht sind wir auch zu ungeduldig. Denn wie lange läuft diese Transformation jetzt? Ja. Diese Transformation, wenn wir mal sehr optimistisch kalkulieren, vielleicht seit 10 Jahren. Sodass jetzt irgendwie Photovoltaik so richtig on track geht, die Gigawattzahlen, die installiert werden, durch die Decke gehen. Das ist wie beim Elektroauto. Ich führe regelmäßig Diskussionen, die sagen so, ja, der Trend mit den Elektroautos, der ist ja vorbei. Das ist so, als hätte man damals beim Auto gegen die Kutsche von einem Trend gesprochen. Das ist ja kein Trend, das ist ein Imperativ. Das ist die logische Evolution. Und deswegen diese Diskussion zu führen und dann natürlich klar, es sind gerade wenig Neuzulassungen im Verhältnis, es werden viele Verbrenner neu installiert, mein Volkswagen kriegt gerade irgendwie Shit ab, weil sie 60 Milliarden Euro in Verbrenner investieren. Ich kann das nicht beurteilen. Das ist die Situation und Volkswagen hat sicher gute Analysten, die das auch bewerten können, dass sich das rentiert bis 2035. Lange Rede, kurzer Sinn. Das ist eine Entwicklung, die gerade passiert. Und diese Entwicklung, die braucht ihre Zeit, genauso wie das Kfz damals Zeit gebraucht hat, genauso wie die Energiewende Zeit braucht, etc. pp. Auf diese Zeiträume, die das in Anspruch nimmt, sind wir als Menschen einfach nicht gepolt.
Stimme ich dir auch zu. Gehen wir mal von deiner privaten Situation und dem generellen Thema Nachhaltigkeit zu deinem Arbeitgeber. Was bedeutet für die Barbour Beauty Group Nachhaltigkeit? Ich habe ja in den letzten Jahren einiges mitbekommen, durfte einiges mit begleiten mit der Elexon zusammen. Aber so generell, was bedeutet das für die Barbour Beauty Group und warum seid ihr so wahnsinnig aktiv in dem Thema?
Die Barbour Beauty Group, früher Barbour, auch die bekannteste Marke von uns, ist ja ein Premium High-Quality, wirklich Performance-Kosmetikhersteller. Das ist etwas, was man im ersten Ansatz nicht unbedingt mit Nachhaltigkeit verbindet. Aber 1956, als die Firma gegründet wurde, war der Wahlspruch damals oben auf dem Logo noch so biomedizinische Kosmetik Dr. B. Bio war also Teil der Philosophie im Grunde von Anfang an. Und die Tatsache, dass wir ein Familienunternehmen sind, mittlerweile in dritter Generation, ist ein wichtiger Faktor in diesem Thema. Es geht nicht um kurzfristigen Profit. Das allermeiste, was an Gewinnen ausgeschüttet wird, geht wieder zurück in die Firma, kann wieder reinvestiert werden. Kommen wir später nochmal zu, was daraus dann möglich wird. Das führt eben dazu, dass wir ein Mindset haben in der Firma von im Grunde so einem Wertekataster. Wir nennen das Barbour Trinity. Performance, Luxus und Nachhaltigkeit. Diese drei Aspekte sind uns alle gleichermaßen wichtig. Wir sind nicht kompromissbereit in diesen drei Aspekten. Das macht die Aufgabe, Kosmetik herzustellen, nicht immer leichter, aber es macht sie, finde ich, besser, innovativer, weil die Herausforderung größer ist und weil wir dafür auch die richtigen ExpertInnen in der Company haben, die dann dafür auch Lösungen finden können.
Uns verbindet ein bisschen was, also zumindest die Barbour Beauty Group und mich. Wir haben beide Bienen auf dem Grundstück und ihr habt noch einen Wald. Was macht ihr damit und warum?
Der Barbour Wald und auch die Bienenvölker sind insgesamt 8, wächst demnächst vielleicht. Das sind immer gute Entry Points, um unsere Ambitionen sichtbar zu machen. Wir können darüber sehr einfach reden, weil Leute sehr schnell verstehen, einen Wald aufzuforsten, das bringt was. Das ist was Gutes fürs Klima. Oder Insekten zu fördern. Es sind übrigens nicht nur die Honigbienen, sondern es sind eben auch Wildbienen und so weiter und so fort. Dafür was zu tun, das ist was Gutes für die Biodiversität und so. Weil es aber Entry Points sind, das sagt der Name schon, sind sie für uns auch im Grunde Aspekte, mit denen wir dann auf die Sachen zeigen können, die vielleicht eher ein bisschen unsichtbarer sind. Denn das, was wir drumherum tun, das kann man nicht so gut sehen, aber das hat einen viel, viel größeren Impact eigentlich. Beispielsweise haben wir seit 2019 unsere Emissionen, unsere CO2-Emissionen, effektiv halbiert. Dafür sind jetzt bei 47% weniger Emissionen effektiv, Produkte und Firma, als wir 2019 gewesen sind. Und das in einem Wachstumsmarkt. Das haben wir geschafft durch, ich habe es gerade eben schon mal gesagt, Datentransparenz. Wir haben ein Live-Carbon-Dashboard gebaut, in dem wir tagesaktuell sehen können, wo sind die Emissionstreiber und wie können wir auch messen, ob sich Maßnahmen, die wir treffen, auch auszahlen. Wir machen heute viel, viel nachhaltigere Produkte, die gleichzeitig eine viel höhere Qualität haben, also eine viel höhere Performance haben, einen viel höheren auch optischen Aspekt haben. Wir entwickeln heute bessere Produkte als noch 2019. Und zwar nicht nur im Sinne von Nachhaltigkeit, weil sie besser recyclingfähig sind, weil sie weniger ressourcenintensive Inhaltsstoffe enthalten, sondern weil sie auch wirksamer sind. Und das ist das, wofür wir stehen. Das ist diese Barbour Trinity, Performance, Luxury, Sustainability, die wir gleichbedeutend nebeneinander hochhalten und wo wir keine Kompromisse eingehen. Und das gehört eben zu diesen unsichtbaren Faktoren heute mit dazu. Auch das, ein Aspekt, komme ich gleich noch zu, nachdem heute kein Mensch fragt, wir betrachten eben nicht nur CO2, sondern die gesamte Ökobilanz aller Produkte und unserer Prozesse und finden dafür ebenfalls Ausgleichsmaßnahmen, wo wir es heute noch nicht effektiv minimieren können.
Das ist eine bemerkenswerte Entwicklung. Reduktion von 50% ist, glaube ich, im Gesamtkontext ziemlich outstanding. Gibt es da eine weitere Roadmap? Wo wollt ihr hin?
Also das Ziel ist gewesen, 2019 bis 2025 die Emissionen auf 50% runterzubringen. Wir haben also jetzt noch 3 Prozentpunkte zu tun. Mhm. Und wir kennen Pareto. Normalerweise sind das jetzt die schwierigen. Aber gleichzeitig gibt es eben noch auch eine ganze Menge zu heben. Wir haben im Altbestand immer noch Gasthermen im Betrieb. Die werden natürlich jetzt konsequent ausgetauscht, wo das sinnvoll ist. Wir haben immer noch, ich glaube, 20% Verbrennerfahrzeuge im Fuhrpark. Das hat mit den Leasing-Zeiträumen zu tun. Die werden also jetzt bis 2025 ebenfalls ausgefaced. Übrigens keine Plug-in-Hybride, sondern reine Elektroautos. Das produziert im ersten Moment natürlich ein bisschen Pain. Und das ist auch nichts, womit wir jetzt irgendwie sofort Geld sparen, weil wir zusätzlich den MitarbeiterInnen im Außendienst, die davon betroffen sind, auch Ladeinfrastruktur zu Hause kofinanzieren. Das ist alles Teil dieses Gesamtkonzepts, das jetzt in der Transitionsphase viel Geld kostet, was sich aber mittelfristig auszahlen wird, einerseits aufs Employer-Branding, das gehört ja mit dazu. Also wenn du ein MitarbeiterIn bist und kannst kostenlos bei Barbour Strom tanken, dann ist das ein Aspekt, den muss ein anderer Arbeitgeber erstmal mitspielen.
Ist Nachhaltigkeit im Employer-Branding und bei der Elexon sehen wir das natürlich genauso. Ist das aus deiner Sicht auch ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal heute für die Generation, die bei euch einen Job sucht?
Ich glaube, es ist weniger eine Generationenfrage, sondern vielmehr eine Frage von Angebot und Nachfrage. Mhm. Ich höre das oft, dass Leute, die jetzt schon seit 20 Jahren irgendwie im Unternehmen sind, dass die sagen, naja, also früher war man froh, wenn man einen Job hatten. So, die Situation hat sich heute wirklich mal komplett auf den Kopf gestellt. Wenn du ein Arbeitnehmer, eine Arbeitnehmerin bist, dann kannst du dir heute, wenn du eine Kompetenz in einem Fachbereich besitzt, im Grunde deinen Arbeitgeber aussuchen. Und dann muss der sich bewerben. Wir haben also regelmäßig, und das passiert also mir fast auf einer wöchentlichen Basis, dass unsere Personalleiterin mir eine Webex schreibt, ich stehe gerade im Bewerbungsgespräch, Bewerber hat die und die Frage gestellt, wie viel CO2 haben wir denn letztes Jahr jetzt tatsächlich effektiv reduziert im Vergleich zum Vorjahr, nicht 2019, weil das ist weit weg. Mhm. Also wie sind denn die Sachen? Weil die Leute höhere Ansprüche haben an einen Wertekataster, der mit ihnen irgendwie matchen muss. Das ist etwas, das wir deutlich spüren und wo wir eben glücklicherweise früh genug schon vor dem Markt gewesen sind, dementsprechend auch viel zu erzählen haben.
Kann ich nur bestätigen, das sehen wir bei der Elexon genauso. Wir sind im Gegensatz zur Barbour Beauty Group nun ein etwas jüngeres Unternehmen.
Bisschen.
Und haben noch nicht ganz so viele Mitarbeiter. Aber wir haben gesehen, je bekannter der Brand Elexon geworden ist, je mehr er in Verbindung auch in der Öffentlichkeit mit dem Thema Nachhaltigkeit gebracht worden ist, desto interessanter ist es tatsächlich für Bewerber geworden. Desto einfacher ist es uns gefallen, Bewerbungsgespräche auch in Unternehmenseintritte zu bringen. Und wenn wir vor 4 Jahren 30 Bewerbungen führen mussten, um einen Abschluss halt hinzubekommen, dann sind das heute 5 oder 6. Das Thema Nachhaltigkeit ist, glaube ich, und da gebe ich dir recht, nicht nur bei den jüngeren Generationen ein wichtiges Thema, sondern im Gesamtkontext hat sich hier etwas verändert, dass man viel, viel genauer auf das Thema schaut. Und du hast mir ja den Brocken Boomer vorhin mal so ein bisschen hingeworfen,
no front,
freundlicherweise. Aber mit 55 ist es natürlich, wenn man zurückblickt, ein kompletter Gamechanger. Ja, also wenn ich bedenke, meine ersten Bewerbungsgespräche, die ich geführt habe, die sind diametral anders gewesen, als das heutzutage der Fall ist. Ja. Und das ist interessant zu sehen, weil du dich tatsächlich als Unternehmen halt auch so positionieren musst, dass du dementsprechend wahrgenommen wirst. Dazu gehört Nachhaltigkeit definitiv. Aber kommen wir zu was anderem. Der Barbour Beauty Cluster in der Nähe von Aachen. Was genau ist das? Und ich glaube, das ist dann tatsächlich nachhaltige regionale Produktion in Perfektion.
Schön, dass du das sagst. Da muss ich es nicht sagen. Das Barbour Beauty Cluster ist im Grunde alles, was wir in Bezug auf unsere Strategie erreichen wollen, kondensiert in ein Gebäude. Es ist die Weiterführung einer Geschichte von Made in Germany. Wir produzieren ja schon seit Unternehmensgründung alles in Aachen, alles bei uns vor Ort. Und du kennst die Neuenhofstraße, wir sind ja nur 700 Meter auseinander. Da ist eng. So, da ist kein Platz mehr für uns. Also sind wir relativ früh in die Diskussion gekommen, naja, was wollen wir denn eigentlich, wenn wir jetzt weiter wachsen? Wo wollen wir hin? Was müssen wir machen? Wir müssen die Produktion ausbauen, wir müssen Logistik ausbauen, wir müssen bessere Infrastruktur schaffen. Daraus entstanden ist, nach vielen Jahren der Planung, das Barbour Beauty Cluster. Dieses Cluster ist komplett ausgelegt auf Automatisierung, ohne dass wir eine einzige Mitarbeiterin hätten kündigen müssen. Ganz im Gegenteil, das ist eben so, dass wir jetzt im Grunde wachsen können, ohne im gleichen Maße immer wieder mehr Personal einstellen zu müssen. Und das ist nachhaltiges Wachstum. Wir haben eine gigantische Photovoltaikanlage auf dem Dach. Ich habe immer gedacht, dass meine 13 Kilowatt Peak, die ich auf dem Dach habe, viel sind, bis ich diese 750 Kilowatt Peak auf dem Dach gesehen habe. Wir haben dazu einen 1,2 Megawattstunden Speichercube da stehen. Ich glaube, netto sind das 1,1 Megawattstunden, aber trotzdem, also ich habe 4 Kilowattstunden zu Hause. Der Gebäudebetrieb, und das ist eigentlich ein weiteres Element, ich habe gerade eben über die Strategie gesprochen, was wir erreichen wollen, ist weitestgehend fossilfrei, 98% insgesamt komplett fossilfrei. Die 2%, ich glaube 3%, je nachdem, sind vor allen Dingen unseren Ampullen geschuldet. Barbour produziert ja die Beauty-Ampulle, die wird heute noch mit einer Erdgasflamme oben zugebrannt nach der Abfüllung. Das mit Wasserstoff zu machen, ist eine Herausforderung. Wir arbeiten daran. Du kannst die Flamme aber bei Wasserstoff nicht sehen. Da kommt irgendwie ein bisschen Wasser immer noch mit in die Ampulle rein. Und das fordert unsere technische Abteilung. Die Kolleginnen und Kollegen werden das aber wahrscheinlich im Verlauf dieses Jahres, spätestens nächstes Jahr, so im Griff haben, dass wir wirklich von 100% Fossilfreiheit sprechen können. Und gleichzeitig ist es der beste Arbeitsplatz, den du in Aachen haben kannst. Es ist ein echt attraktiver Arbeitsort für die rund 300 Mitarbeitenden, die wir da heute haben. Wir sind gerade in der Endausschreibung für die beste Kantine Deutschlands. Also Betriebsrestaurant, muss man sagen, heißt ja heute nicht mehr Kantine. Mhm. Es ist einfach ein wahnsinnig attraktiver Arbeitsort. Also wer da schon mal gewesen ist, du hast noch nicht die Ehre, wir können da gerne mal zusammen hinfahren. Das ist alles, wofür wir stehen wollen. Dieses Gebäude ist phänomenal. Wir haben eine Ökobilanz dafür gemacht. Wir haben Wert darauf gelegt, dass die umgebenden Flächen so ökologisch wie möglich aufbereitet werden. Insgesamt steht dieses Barbour Beauty Cluster für die Transformation der Industrie. Davon bin ich überzeugt. Das ist insbesondere deswegen beeindruckend, weil es Luftlinie 500 Meter weg steht vom Kohlekraftwerk. Also ohne das, muss man ja zusagen, ohne das die Wirtschaft, die wir da heute haben in der Region, wahrscheinlich gar nicht so existieren würde. Das ist der Enabler gewesen für die Transformation, die wir heute da haben. Und quasi alt und neu an einem Ort nebeneinander stehen zu sehen, das macht einen demütig.
Ja, das ist ein absolut richtiger Punkt. Was wir, glaube ich, im Kontext der Transformation, und du bist vorhin schon darauf eingegangen, ja vergessen ist, dass Transformation ein fließender Prozess ist und dass es nicht heißt, wir können alles andere gleich abschalten, wenn wir eine neue Technologie haben, ja, sondern dass es genau diese Bridge braucht, über die alle gehen müssen, um zu verstehen, von A nach Z braucht es halt einen Weg. Da haben wir auf der einen Seite die, die sagen, ich möchte nicht über diese Brücke gehen, weil ich weiß nicht, was am anderen Ende ist. Und auf der anderen Seite stehen welche, die sagen, hey, ich stehe hier, kommt endlich rüber. Ja, und am besten schnell und laufend. Aber damit kommen wir immer wieder dann auch in die Diskussionsrunden oder diese sehr limitierte Diskussion, dass auf der einen Seite das Schwarze steht und auf der anderen Seite das Weiße und dass wir keinen Mittelweg finden, um gemeinsam über diese Brücke zu gehen. Und das ist tatsächlich sinnbildlich. Auf der einen Seite halt so die alte, schwere Industrie und auf der anderen Seite Unternehmen wie ihr, die einen Beauty-Cluster aufgebaut haben, der genau das ist, was wir heutzutage halt auch brauchen. Jetzt ist das tatsächlich die Perfektion, aber ihr habt bei euch am Hauptsitz auch eine ganze Menge gemacht in den letzten Jahren.
So ist es.
Und da ging es auch ein bisschen um Mobilität am Anfang.
Ach, deswegen sitzen wir heute hier, jetzt habe ich es. Ja, wir haben in den letzten Jahren ein sehr umfangreiches Mobilitätskonzept eingeführt. Ich habe vorhin damit eingeleitet, wir haben immer wieder darüber gesprochen, dass Nachhaltigkeit nicht nur der Nachhaltigkeit wegen gut ist, sondern immer auch für die Leute funktionieren muss. Wir haben also auf Basis unserer CO2-Bilanz, die wir durchgeführt haben, festgestellt, dass von unserem Corporate Carbon Footprint, also von den CO2-Emissionen, die am Standort passieren, mal nicht produktbezogen, das ist eine separate Bilanz, die machen wir auch, aber bezogen auf das, was wir in der Company an Emissionen verursachen durch den Betrieb der Firma, haben wir knappe 50% durch Mobilität. 50% unserer Emissionen stammen aus Mobilität. Das sind Dienstreisen, Flüge, Bahn und so weiter. Das ist natürlich der Fuhrpark. Aber es ist eben auch die private An- und Abfahrt unserer MitarbeiterInnen. Denn wenn du eine ehrliche CO2-Bilanz machst, ich würde wahrscheinlich nicht nach Aachen in die Neuenhofstraße fahren, wenn ich da nicht arbeiten würde. Und deswegen ist das in unseren Augen die ehrlichste Bilanz, das nennt sich rein technisch das Greenhouse Gas Protocol Scope 1 bis 3, vollumfänglich bilanziert. Als wir das dann festgestellt haben, haben wir dann faktenorientiert nach Lösungen dafür gesucht. Also was haben wir gemacht? Wir haben also eine ÖPNV-Förderung eingeführt. Wir haben gesagt, du kriegst eine ÖPNV-Förderung je nach deinem Einkommen. Und zwar, je geringer dein Einkommen ist, desto höher ist die Förderung. Genau das Gleiche haben wir getan beim E-Bike-Leasing. Wir haben gesagt, wir haben ein riesengroßes Potenzial an MitarbeiterInnen, die in einem Radius von so 5 bis 10 Kilometern um Barbo herum sitzen. Und wenn das der Fall ist, naja, dann könnten die an schönen Tagen, das ist zugegeben in Aachen ein bisschen seltener, aber trotzdem noch genug, könnten die einfach mit dem Fahrrad zur Arbeit kommen. Mhm. Also haben wir gesagt, naja, und wenn du das tust, dann fördern wir das. Also wenn du dich mit so einer Selbsterklärung, wir prüfen das nicht wirklich, aber es ist eher so ein emotionales Thema, wenn du dich dazu verpflichtest, mit dem Fahrrad auch regelmäßig zur Arbeit zu kommen, dann fördern wir auch das gehaltsabhängig. Quasi, wenn du wenig Geld verdienst, dann bekommst du eine höhere Förderung. Das führt dazu, dass viele MitarbeiterInnen bei uns im Shopfloor, also in der Abfüllung, dass die ihr Fahrrad quasi umsonst bekommen. Weil wir das so gerechnet haben, dass ein E-Bike bis so 2.500 Euro quasi von unserer maximalen Förderung schon subventioniert ist sozusagen. Das geht aber hoch eben bis zu einer gewissen Stufe und dann sagt man halt, naja, wenn du halt irgendwie im Management bist, dann brauchst du keine Fahrradförderung mehr. Aber das ist ein wichtiger Aspekt. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist unsere Mobile Office Regelung. Wir haben eine klare Regelung, dass jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin 2 Tage die Woche zu Hause arbeiten kann. Und wenn es halt in Abstimmung mit der Führungskraft noch mehr sein kann, noch mehr geht, dann spricht auch da nichts dagegen. Das öffnet, und das ist wichtig, das öffnet einerseits den Arbeitsmarkt, weil wir eben in Aachen nicht in Berlin sind, sondern wir müssen auch gucken, dass wir vielleicht attraktiv sind für Leute, die aus Düsseldorf kommen, aus Köln kommen und so weiter, die jetzt nicht jeden Tag pendeln wollen. Aber es führt eben auch dazu, dass durch Non-Mobility wir auch wieder Emissionen sparen. Und wir machen unsere CO2-Bilanzierung auf den Parkplätzen mithilfe der Schranken. Wir gucken uns also an, sind die MitarbeiterInnen morgens mit dem Auto auf den Parkplatz gefahren, haben die Schranke geöffnet, dann wissen wir, sie sind mit dem Auto da. Wenn sie also zu Hause bleiben, dann haben sie die Schranke nicht benutzt und wir müssen halt nur noch einen gewissen kleinen Emissionsteil kalkulieren für den Strom, den sie zu Hause verbraucht haben, den sie sonst nicht verbraucht hätten. Mhm. Und jetzt kommt der letzte wichtige Aspekt, und auf dem haben wir natürlich lange Zeit rumgearbeitet, ist die Ladeinfrastruktur. Wir haben im großen Stil am Headquarter, ich habe es gerade eben gesagt, BBC, 750 Kilowatt Peak, das ist am Headquarter in der Größenordnung nicht möglich, weil das da alles irgendwie total verbaut ist. Aber es sind trotzdem, ich glaube, 280 Kilowatt Peak am Ende geworden. Und wir haben mit euch zusammen, mit Elexon zusammen, ich glaube, 48 Ladepunkte am am großen Parkplatz installiert. Das bringt unseren gesamten Ladepark, wir haben vorher schon so ein bisschen hier mal da, ein bisschen und so, bringt unseren gesamten Ladepark an beiden Standorten auf über 80 Ladepunkte. Und die sind trotzdem zu 70-80% eigentlich immer ausgelastet. Das ist auch gut so. Es müssen immer noch so ein bisschen Puffer übrig sein, damit die Leute ein gutes Gefühl haben, dass sie auch weiter laden könnten. Aber dieser Strom, den stellen wir kostenlos zur Verfügung, weil wir glauben, dass das dann wirklich nachhaltig ist. Wir fördern das nicht finanziell, sondern wir sagen halt, wenn du dir ein Elektroauto kaufst, wenn du diese Investition quasi dir annimmst oder wenn du dieses Leasing dir annimmst, dann brauchst du dich um die Mobilitätskosten, also die Energiekosten, dann nicht zu kümmern. Die bezahlen wir mit dem Strom, der bei uns vom Dach kommt.
Das ist ein großartiges Invest. Und als wir vor, ich glaube, es sind mittlerweile 3 Jahre her, in die ersten Gespräche gegangen sind für das Thema Ladeinfrastruktur und die PV-Anlage, da habt ihr damals schon skizziert, irgendwann wollen wir auf 140 irgendwas Ladepunkte kommen. Und als dann die verantwortliche Vertrieblerin zu mir zurückgekommen ist, habe ich gedacht, 140 Ladepunkte. Das ist im heutigen, also im damaligen Kontext, aber auch im heutigen Kontext, wenn man das in Relation setzt, wahrscheinlich wie viele E-Fahrzeugnutzer ihr auf privater Basis habt, ist das ein wahnsinniges vorausgehendes Investment, was ihr tätigt.
Ja.
Ja, hinzugehen und zu sagen, wir machen Dinge auf Basis unserer CO2-Einsparungen, die wir darstellen wollen, ist ein Punkt. Auf der anderen Seite hinzugehen und zu sagen, wir gehen ins Invest, um Mitarbeiter zu motivieren, den Schritt zu gehen und ihm zu sagen, hey, du gehst ins Invest für dein Auto, aber wir stellen sicher, dass du bei uns den Strom für umsonst tanken kannst, damit du so wenig wie möglich Mobilitätskosten hast. Das ist natürlich ein Schritt, der, wenn man über Mobilitätskonzepte im Markt nachdenkt, halt outstanding ist. Ihr habt auch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Poolfahrzeuge, die ihr Mitarbeitern, die den gleichen oder einen ähnlichen Arbeitsweg haben, zur Verfügung stellt, damit sie zusammen dorthin fahren können und die dann auch noch bevorzugt parken können.
Ja, das bevorzugte Parken bieten wir allen Fahrgemeinschaften an.
Okay.
Es gibt eine Gruppe an MitarbeiterInnen, die qua Beruf mit dem ÖPNV, den wir vor Ort haben, an beiden Standorten nicht klarkommen. Und damit die Leute trotzdem zur Arbeit kommen können, haben wir uns frühzeitig darüber Gedanken gemacht, wie wir das lösen können. Und haben kleine Elektroautos angeschafft, verschiedene Marken, einfach kleine mit einer okayen Reichweite, aber jetzt nichts irgendwie in einem übertriebenen Maß. Diese Fahrzeuge zur Verfügung gestellt, nicht für einzelne Personen, sondern für diese Gruppen. Haben gesagt, pass mal auf, wenn ihr euch einig werdet, wer fährt und diese Person, die fährt, holt die anderen ab, dann stellen wir euch dieses Fahrzeug kostenfrei zur Verfügung. Auch das ist ein Riesen-Benefit für die Leute natürlich. Wir sagen natürlich einerseits auch, das gehört zur Wahrheit mit dazu, damit das eben nicht in diese 1%-Regelung reinfällt, damit bitte nicht zum Bäcker fahren. So, das ist, ansonsten kommen wir da in steuerliche Schwierigkeiten. Aber wenn diese Fahrzeuge für die dienstliche Fahrt genutzt werden, dann ist das vollkommen in Ordnung so.
Kommen wir nochmal zurück zu dem Thema Strombezug bei Mitarbeitern und denken uns mal ein bisschen weiter, wenn es um das Thema Elektrofahrzeuge geht, die über Tag an einem Unternehmen parken. Und dann nehmen wir mal das Thema Vehicle to Grid oder Vehicle to Home, was ja in Klammern auch Vehicle to Enterprise heißen könnte. Wo sind da die Möglichkeiten aus deiner Sicht?
Ich finde, die liegen auf der Hand. Ich weiß nicht, ob die Zahl ganz aktuell ist, aber du hast mir vor 3 Jahren, als wir uns kennengelernt haben, hast mir mal irgendwann erzählt, dass das durchschnittliche Auto in Deutschland 23 Stunden rumsteht am Tag. In dieser Zeit ist ein Verbrennerfahrzeug wie 2 Tonnen Gewicht auf 4 Reifen verteilt. Und wir haben im Vorgespräch vorhin mal darüber gesprochen, dass das im Privaten ja noch ärgerlicher ist eigentlich. Weil ich habe mein Auto, das steht wegen auf meinem Parkplatz, in meiner Garage. Und ich muss mir trotzdem parallel irgendwie eine Photovoltaik und einen Heimspeicher kaufen, heute noch, damit ich autark sein kann, damit ich die Autarkie erhöhen kann. Das übersetzt auf Unternehmen, schreit ja nach, lass uns den Strom nutzen, der in den Autos drin ist, lass uns die Autos als Pufferspeicher benutzen für, das Wort habe ich erst vor kurzem gelernt, das ist in der technischen Abteilung ein gängiger Begriff, Peak Shaving. Denn als Unternehmen bezahlst du ja nicht nur einen grundsätzlichen Strombetrag, sondern du bezahlst ja zusätzlich eine monatliche Pauschale für die paar Lastspitzen, die du im Monat oder im Jahr verursachst, weil das muss, das ist ja die Energieleistung, die das Netz dir im Zweifel immer zur Verfügung stellen können muss, wenn das mal passiert. Und dafür haben wir heute diesen Speicher gebaut, den wir am BBC stehen haben. Und gleichzeitig wäre es natürlich super smart, wenn die Autos, die heute hauptsächlich ja Profiteure sind von dem Ladeangebot, was wir machen, wenn wir die ein bisschen mit in die Verantwortung nehmen könnten und würden sagen, pass mal auf, so einen gewissen Anteil deines Akkus würden wir gerne als variablen Stromspeicher fürs Unternehmen benutzen. Und das schreit für mich danach, dass das der nächste Schritt ist. Dann profitiert eben auch ein Unternehmen davon, dass es das tut.
Ja, ist absolut der nächste Schritt. Ich war letzte Woche auch in Berlin zur nationalen Ladeinfrastrukturkonferenz der nationalen Leitstelle für Ladeinfrastruktur.
Das ist ein smarter Begriff. Richtig schön.
Ja, abgekürzt NOW.
Okay, besser.
Und Johannes Pallasch, der Sprecher, hat dort etwas wirklich für mich Entscheidendes gesagt, hat gesagt, Elektromobilität ist gut, bidirektionales Laden ist das nächste große Ding.
Ja.
Und genauso. Das ist witzig, weil wir sind gerade mitten in den letzten Zügen, ein neues Produkt an den Markt zu bringen, die bidirektionales Laden darstellen wird. Aber ich bin da hundertprozentig bei dir. Einer meiner früheren Arbeitgeber, die Dürr AG, wir sind dort, die Dienstwagen, da fahren am Tag 100, 120 Verbrenner in die Garage. Die stehen dort 8 bis 10 Stunden und stehen da einfach nur rum. Mhm. In der Zukunft können die tatsächlich einen erheblichen Mehrwert für das Energiemanagement des Unternehmens leisten. Das ist ja nicht nur Peak Shaving, sondern der gesamte Kontext. Wenn du sagst, du hast 100 Autos mit einer durchschnittlichen Batteriegröße, sagen wir Dienstwagen haben eine etwas größere Batteriegröße, irgendwas zwischen
50 und 80 hätte ich getippt.
Ja, irgendwas, sagen wir mal 50. Dann ist es in Summe einer der größten Speicher, die du da hinstellen kannst.
Das ist so.
Ohne dass du es in das Investment gehen musst. Und wenn du dann das Thema noch ein bisschen größer denkst, dann hast du mir vorhin in unserem Vorgespräch was Interessantes erzählt, und zwar das Thema Mitarbeiter Power Purchase Agreement.
Ja.
Was ist damit?
Das ist der nächste ebenfalls logische Schritt, wenn man das ganze Thema eben nicht nur auf Autos bezieht, sondern darauf, was noch alles drumherum passiert. Jeder Mensch, der ein Eigenheim hat und der sich ein Elektroauto überlegt zu kaufen, baut sich naturgemäß irgendwann auch eine Photovoltaik aufs Dach. Und wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen, immer dann, wenn du dir dann die Erträge anguckst, ärgerst du dich ein kleines bisschen. In meinem Fall, ich habe 13 Kilowatt Peak auf dem Dach und ich habe gestern, ich glaube, 70 oder 80 Kilowattstunden verkauft. Gestern war ein guter Tag. Aber dieser Verkauf bringt mir ja fast nichts. Also es sind irgendwie 7 Cent. Ist besser als nichts, aber es ist im Grunde natürlich eine Subventionierung des Strommarkts. Wäre es nicht smarter, ich könnte meinen Strom meinem Arbeitgeber verkaufen. Oder einem Unternehmen, das sagt, ey, ich sitze bei dir quasi um die Ecke, ich brauche den Strom. Und zwar genau dann, wenn er produziert wird. Denn das ist der Unterschied zwischen Unternehmen und Privathaushalten. Während Unternehmen den Strom eigentlich immer tagsüber brauchen, wenn die Sonne scheint, brauchen Privatleute den Strom eigentlich fast nur, wenn, naja, morgens die Kaffeemaschine angeht und ich abends dann irgendwann den Föhn anschmeiße, um die Haare zu trocknen. Es gibt so eine Entenoptik im Strommarkt. Wäre es nicht smart, ich könnte den Strom an jemanden verkaufen, der ihn wirklich zu dem Zeitpunkt braucht, ohne dass ich noch 2 Mittelsleute dazwischen brauche. Also meinen Netzbetreiber und dann noch irgendwie einen Marktteilnehmer. Wäre es nicht smart, ich könnte direkt mit meinem Nachbarunternehmen oder mit meinem Arbeitgeber ein Power Purchasing Agreement direkt machen. Das ist heute nur bestimmten Playern vorbehalten. Aber es gibt klare Tendenzen, dass sich das gerade verändert und dass zukünftig auch Kleinbetreiber wie ich zum Beispiel das tun können. Dann kommen wir in eine Situation, dass ich dann mit meinem Elektroauto zu den Zeiten das Auto aufladen kann, wenn gerade die Ertragspreise, die ich bekommen würde, gering sind und ich damit ein Incentive habe, das Stromnetz auch wirklich zu entlasten. Heute habe ich damit ja in der Regel kein Incentive, wenn ich nicht wie bei uns beim Arbeitgeber kostenlos laden kann. Ich komme abends nach Hause, stecke den Wagen ein, der Wagen lädt nachts, wenn es hauptsächlich Fossilstrom ist.
Ja, spannendes Thema. Also ich glaube, das in Kombination mit bidirektionalem Laden ist tatsächlich auch ein weiterer Aspekt, unter dem Menschen verstehen werden, dass die Energiewende auch enorme Vorteile hat.
Ja.
Ja, weil die Thematik heute ja in erster Linie auf einer Kostenebene geführt wird und nicht auf einer Nutzungsebene oder Nutzenebene. Und das wird es, glaube ich, tatsächlich bei vielen im Kopf die Brücke halt öffnen, drüber zu gehen und zu sagen, hey, ja klar, ich produziere zu Hause Strom, ich kann den besser verkaufen an meinen Arbeitgeber. Mein Arbeitgeber profitiert davon, weil er kann seine Spitzenlast senken, er kann generell puffern und ist dadurch auf der einen Seite auch wieder profitabler. Wenn ein Unternehmen profitabler ist, ist es in der Lage, wirtschaftlicher zu sein und Mitarbeiter mehr einzustellen. Das ist ja ein Kontext, die Energiewende, die wir bisher immer tatsächlich nur auf dieser Kostenebene betrachten, kann dann ganz anders gespielt werden. Thema Mobilität, kommen wir da ein bisschen drauf zurück. Ich bin öfter in China und ich fliege immer über Hongkong nach China und von Hongkong dann nach Shenzhen. Das sind zwei vollkommen unterschiedliche Welten. Und ich bin das erste Mal 2008 nach China geflogen. Da war das noch ein ganz anderes Land. Da bist du in Shanghai am Flughafen angekommen. Dann bist du mit so einem klassischen Santana vom Flughafen zum Hotel gefahren. Die Stadt war smoggy. Du wolltest da nicht wirklich sein. Zumal auch dann nicht, wenn du 35 Grad und 90% Luftfeuchtigkeit zusammen mit Smog hast. Dann ist das einfach so eine Gemengelage, die nicht richtig schön ist. Du kommst in Hongkong an und du bist im Prinzip noch in einer sehr immer noch kolonial geprägten Welt. Hongkong ist eine tolle Stadt, aber super schmutzig, 85-90% Verbrenner. Das ist so die alte Welt. Und dann fährst du mit dem Speedtrain 20 Minuten nach Shenzhen, 18 Millionen Menschen, 95% E-Fahrzeuge, die haben 16.000 Busse, die alle elektrifiziert sind, alle Taxis sind elektrifiziert. Du stehst mitten in der Stadt und du hörst die Vögel zwitschern. Und das war für mich so ein Punkt, wo ich gesagt habe, genau das ist Mobilitätswandel. Auf der einen Seite ein extrem gut ausgebauter ÖPNV, da hast du dort überhaupt gar keine Probleme. Elektromobilität und auf der anderen Seite, je enger die Innenstadtzone wird, desto weniger Fahrzeuge dürfen rein. Die 18-Millionen-Stadt funktioniert trotzdem. Ja, und das ist, glaube ich, so die Thematik, die wir in Deutschland haben. Wir denken immer, das kann ja nicht funktionieren. Ja, und wir haben immer so wahnsinnig viele Bedenkenträger, die den Status quo erhalten wollen, anstelle sich einfach mal darauf einzulassen, Dinge halt auch in der Transformation zu begleiten.
Als Stratege, so wie du es bist, ist das leicht gesagt. Ich verstehe gleichzeitig jeden, der den Status quo kennt und sich in ihm zurechtgefunden hat. Das ist eine Generationenaufgabe. Das, was wir gerade durchmachen, ist nicht einfach in irgendeiner Hinsicht. Es gibt die eine Seite, das ist der Status quo. Der Status quo ehrlicherweise ja von vor 10 Jahren, vielleicht 15 Jahren, so wie es halt damals war. Autos konnten eigentlich überall fahren, es gab kein Problem und im schlimmsten Fall durfte man sogar noch im Auto rauchen und so weiter und so fort. Aber es gibt gleichzeitig eben Menschen, und ich glaube, dazu zählen vielleicht wir, die weniger vom Status quo her denken, sondern von dem, was möglich wäre. Da ist sehr viel leicht gesagt. Dessen bin ich mir bewusst. Deswegen bin ich in diesem Thema ein bisschen demütig, weil wir aus einer Position kommen, die das alles schon vor Augen hat und die das alles schon erprobt hat im Zweifel. Ich meine, du fährst elektrisch schon seit Jahren, ich fahre elektrisch seit Jahren. Wir haben beide die Situation, dass wir große Photovoltaik am Dach haben. Ich habe gelernt, du bist zu Hause quasi Selbstversorger. Das ist alles nicht nur nachhaltig, sondern es ist einfach wahnsinnig cool. Weil wir das erlebt haben, weil wir das erleben, weil wir wissen, wie das ist, ist das für uns sehr, sehr naheliegend, dass das die Zukunft ist. Ich verstehe aber Menschen, die mit einem Mindestlohn irgendwo arbeiten, in eine Mietwohnung irgendwo kommen und sagen, krass, für mich hat das alles nur Nachteile. Strom wird teurer, Gas wird teurer. Ich habe keine Möglichkeit, mir irgendwo ein Photovoltaikpanel aufs Dach zu legen, weil ich schlicht und ergreifend kein Dach habe, beziehungsweise nicht mal einen Balkon. Was mache ich dann? Wie kriegen wir es hin, dass wirklich alle davon profitieren? Das ist eine riesige, gigantische Herausforderung. Und da versuchen wir, unseren Anteil zu leisten. Deswegen diese Förderungen, die wir machen, weil jeder muss irgendwie zur Arbeit kommen. Und wenn wir diese Arbeitswege attraktiver machen können, ist das schön. Wenn wir gleichzeitig eine super Kantine hinstellen können, ein Betriebsrestaurant hinstellen können, dann ist das ein wahnsinniger Incentive für Leute, der ganz nebenbei auch noch nachhaltig ist.
D'accord, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und das ist aus meiner Sicht der vollkommen richtige Weg. Unternehmen sind die großen Treiber dieser Transformation. Wenn wir als Unternehmen nicht den Weg bereiten und zeigen, dass wir auch bereit sind, Investments nicht nur in das Thema CO2-Minimierung im Ganzen, sondern auch in der im Vorleben für die Mitarbeitenden im Unternehmen zu leisten, dann müssen wir uns auf der anderen Seite nicht wundern, wenn das Thema langsamer wird.
Das ist so.
Wir kommen leider zum Ende. Also ich glaube, wir könnten uns noch stundenlang unterhalten. Aber irgendwann ist die Zeit halt vorbei. Jetzt eine abschließende Frage. Wenn du einen Wunsch hättest, könntest dir was wünschen zum Thema Mobilität. Was wäre deine Prio Nummer eins? Was würdest du sagen, das muss jetzt wirklich angepackt werden?
Ich glaube, es wäre einfach zu sagen, wir müssen mehr Ladeinfrastruktur bauen. Das ist aber gar nicht mehr so, sehe ich. Ich glaube, dass wir da in den letzten Jahren wirklich viel getan haben. Nicht nur Babor, sondern auch, also wirklich auf jeder Autobahn, Raststätte und so weiter. Ich glaube das, und das ist ein bisschen die Reiteration von dem, was ich vorher gesagt habe, ich glaube, dass wir eine echte ÖPNV-Offensive brauchen. Es gibt in der Schweiz ein Gesetz, das Mindestbedienstandards vorschreibt für jedes Dorf mit mehr als 300 EinwohnerInnen. Also im Grunde vorschreibt, dass diese Dörfer mindestens 12-mal am Tag angefahren werden müssen, und wo das nicht geht, muss es Rufbusse geben. Ich glaube, dass wir da wirklich noch Handlungsbedarf haben. Ich glaube, dass das viel, viel, viel Geld kostet, das zu gewährleisten. Ich meine, der Deutschlandtakt, haben wir gelernt, bis 2050 verschoben, glaube ich. Aber dieses Geld müssen wir ausgeben, wenn wir Mobilität ordentlich auf die Beine stellen können, wollen, müssen. Dabei ist übrigens Aachen gar nicht so schlecht. Wir haben im urbanen Bereich von Aachen einiges an ÖPNV schon fahren. Viele Leute, also viele MitarbeiterInnen von Babor kommen schon mit dem Bus zur Arbeit. Das funktioniert eben nicht auf der großen Fläche. Ich komme aus der Nordeifel, wunderschönen Monschau. Das ist so eine riesengroße Fläche, wo kaum Menschen wohnen. Und da halt eine Businfrastruktur bereitzustellen, ist nie profitabel. Deswegen riesengroße Herausforderung. Das muss gefördert werden. Dafür müssen wir richtig, richtig viel Geld, glaube ich, in die Hand nehmen. Dafür sind wir am Ende aber auch Wohlfahrtsstaat.
Ich glaube, das ist ein exzellenter Abbinder zu dem Thema. Ich danke dir vielmals, dass du den etwas mühsamen Weg nach Berlin genommen hast. Ich wünsche dir für deine Rückreise mit der Deutschen Bahn nach Aachen etwas weniger Disruption als gestern.
Man kann ja arbeiten.
Wir bleiben eh in Kontakt. Aber nochmal herzlichen Dank, dass du die erste Folge dieses Podcasts mitgestaltet hast. In diesem Sinne, herzlichen Dank.
War mir eine Ehre. Gerne.
Wenn ihr auch meine nächste Folge nicht verpassen wollt, dann abonniert den Podcast jetzt auf Spotify, Apple Podcast und überall, wo es Podcasts gibt.